ARD Sounds.
Das System ist natürlich hinreichend komplex, um immer sagen zu können, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, wir kriegen das in der Statistik nicht hin. Aber ehrlich, also wenn ich doch einen Fachkräftemangel habe, wenn mir 10% meines Personals jedes Jahr da rausrutschen, dann muss ich doch auch ein Eigeninteresse dran haben, zu erfahren, warum das so ist. Aber das zum Beispiel wird gar nicht erhoben.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Die Didacta gilt als größte Bildungsmesse Europas. Jedes Jahr treffen sich dort Lehrkräfte, Unternehmen, Wissenschaft und Bildungspolitik und natürlich Lehrkräfte, um über die Zukunft von Schule zu sprechen. Doch zwischen KI-Tools, Lernplattformen und Podiumsdiskussionen stellt sich immer auch eine andere Frage. Wie viel davon kommt eigentlich im Schulalltag an? Gleichzeitig erleben wir eine Entwicklung, die viel grundsätzlicher ist. Immer mehr Lehrkräfte verlassen den Beruf. Oft nicht, weil sie nicht mehr mit Kindern arbeiten wollen, sondern weil die Bedingungen sie zermürben. Darüber sprechen wir, der Spiegel-Redakteur Armin Himmelrath und ich, heute in unserer Monatsfolge. Was nimmt Armin von der Didacta mit? Welche Ideen waren interessant? Welche eher heiße Luft? Und warum entscheiden sich immer mehr Lehrkräfte, dem Klassenzimmer den Rücken zu kehren? Hallo Armin.
Hallo Bob, grüß dich.
Jetzt kann man ja mittlerweile sagen, das Format hat sich etabliert. Ich freue mich sehr. Wir waren beide auf der Didacta. Kannst du vielleicht drei Dinge nennen, die dir besonders aufgefallen sind? Erstmal unabhängig davon, ob sie jetzt positiv oder negativ waren.
Also was mir mit als erstes aufgefallen ist, dass die Didacta in Köln kleiner geworden ist. Es sind weniger Hallen als vor 2 oder gar vor 4 Jahren. Die findet ja immer im zweijährigen Wechsel zwischen Stuttgart und Köln statt. Und der zweite Punkt, der mir dann aufgefallen ist, dass trotzdem die Dichte des Angebots und der Qualität des Angebots, dass das eigentlich raufgegangen ist. Und das Dritte, was ich so als erstes habe, wenn ich jetzt daran denke, an diese Tage, ist, dass sehr viel gesprochen wurde über das Thema KI, sehr viel über das Thema Technik und relativ wenig oder vielleicht weniger, sagen wir so, über grundlegende pädagogische Fragen. Auch wenn es dann natürlich Ausnahmen gab und es verschiedene Podien gab, auf denen das dann doch thematisiert wurde. Aber in der Mehrheit, in den meisten Hallen, in den meisten Randgesprächen, die ich mitkriegte, spielte diese Technikfrage eine wirklich entscheidende Rolle.
Und meinst du, das liegt eher daran, dass es eben auch eine Messe ist, wo Unternehmen ihre Angebote verkaufen? Oder glaubst du, dass das andere Gründe hat?
Ich glaube schon, dass dieser Verkaufsaspekt und die Frage, ja, wie man so eine Bildungswirtschaftsmesse, denn das ist es ja, es ist ja kein pädagogisches Festival, wie man das gut aufstellt, dass das damit reinspielt. Und natürlich haben die Unternehmen auch ein Interesse, dort ihre Produkte zu verkaufen oder ihre Ideen. Andererseits sind es natürlich da auch Lehrkräfte, sag ich mal, die da hingehen, die vielleicht auf der Suche nach Ideen sind und nach Möglichkeiten, was sie anders machen können und vielleicht auch technisch anders machen können, was es an neuen Gadgets gibt im weitesten Sinne, die man einsetzen kann, wo sie vielleicht Leute kennenlernen, die ihnen neue Ideen nahebringen können. Also es sind ja Menschen da, die in der Regel irgendwie was Positives suchen. Die gehen ja nicht dahin, um eine Selbsthilfegruppe zu starten, wie schlecht es ihnen als Lehrkräfte geht, auch wenn das natürlich auch immer mal wieder Thema ist. Ne? Aber da kommen wir ja gleich noch drauf.
Ich wollte gerade sagen, und ist auch eine gute Idee, genau. Wenn ich meine Top 3 hätte, wäre das Armin, und jetzt wäre es ein bisschen trivial, aber Messen sind sehr laut und auch auf der Didacta ist es manchmal ganz schön anstrengend, wenn man auf dem Podium sitzt und 3 weitere Podien hört. Nummer 2, ich finde es total schwierig, sich zu orientieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Angebote an Podiumsdiskussionen, die du gerade sagtest, die auch qualitativ hochwertig sind, oft dann nur so zufällig konsumiert werden, weil es so dermaßen viel gibt, dass man das gar nicht so richtig vorher planen kann. Und Nummer 3, ich habe viel weniger Lehrkräfte mit so einem Trolley oder so gesehen.
Ja, also das,
natürlich
das ist,
laufen immer mal welche rum mit einer Tasche und Timetex ist immer voll der Stand. Aber ich hatte das Gefühl, das wird weniger.
Ja, das wird weniger, glaube ich, weil es auch digitaler wird. Also das ist tatsächlich etwas, wo man auch einen qualitativen Unterschied aus meiner Sicht wahrnehmen kann. Früher waren da ganz viele mit so Rollkoffern und da wurde dann das alles mit Proben und Papieren und Broschüren und Büchern und Heften und so vollgepackt. Das findet tatsächlich nicht mehr so stark statt. Ich glaube, auch Leute lassen sich dann wahrscheinlich die Infos digital geben. Also es gibt viele QR-Codes, es wird dann auch einfach viel abfotografiert oder gespeichert. Und es gibt, glaube ich, auch an den Ständen bei den Wirtschaftsunternehmen, bei den Verlagen eine Veränderung, dass die stärker sozusagen zwar die Bestellung entgegennehmen, aber dann verschicken. Also dass die gar nicht die Ware alle da haben und dann eben auch entsprechend ein paar Quadratmeter weniger buchen können, sondern dass sie das einfach nur verschicken. Was ich tatsächlich mit dieser Lautstärke interessant finde, ist, ich war ja jetzt auch mehrere Tage da, hintereinander weg bis auf den letzten Tag an allen Tagen und habe da das dann wirklich auch so erlebt, dass irgendwann auch der Kopf so in Watte gepackt ist. Und dann passiert genau das, was du sagtest, dann kommt so ein Zufallsfaktor ins Spiel. Man geht dann irgendwo rum und bleibt irgendwo dran hängen. Ja. Und wenn das klappt, super. Und dann finde ich was Interessantes. Kann aber auch sein, dass man irgendwie eine Stunde rumläuft und gar nichts findet und denkt, alles strange hier, alles seltsam. Wo docke ich hier eigentlich noch an? Also beides habe ich erlebt auch.
Bleiben wir aber ganz kurz bei der qualitativen Hochwertigkeit. Hast du da ein Beispiel für, wo du gesagt hast, Mensch, also das ist doch wirklich jetzt was Lehrkräften und vielleicht auch dir als Bildungsjournalist was bringt?
Ich bin mit einem Thema dahin gegangen, zu dem ich dachte, ich gucke mal, was es so gibt. Und zwar das Thema Erinnerungskultur in Schule. Also wie geht man mit zeitgeschichtlichen Themen um? Wie kann man Erinnerungskultur eben gerade auch mit Blick auf den Nationalsozialismus, auf die NS-Zeit in die Schule bringen? Wo gibt's da gute Ideen, Konzepte? Und klar, wir kennen alle die Stolpersteine, die waren auch da, also Stolpersteinverleger, Stolpersteinmacher waren da, haben das eben auch ja im Kontext mit Schule diskutiert, haben das gezeigt. Gab so ein Pub-Quiz, wäre zu viel, aber so ein Mini-Quiz, was ich gesehen habe. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge war da mit so Exhumierungssärgen, so Pappsärgen. Und dann hörte ich, ja, die machen eben auch Projekte, wo sie mit Schulklassen zum Beispiel auf Friedhöfe gehen und so Tagesworkshops machen. Klang für mich total spannend. Dachte ich, ach, guck mal, noch eine weitere Ebene. Und dann gab es auch dazu nochmal Podiumsveranstaltungen und Diskussionen, wo ich dann auch mit Schülern, Schülerinnen ins Gespräch kam, die das selber erlebt hatten, mitgemacht hatten. Also da konnte ich so richtig aus dem Vollen schöpfen und hatte den Eindruck, ja, eigentlich für so eine Basisrecherche, um jetzt in dieses Thema größer einzusteigen, bin ich an der Stelle wirklich gut versorgt worden, bis hin zu einer technischen Frage, die ich dann auch noch hatte. Ich dachte, also außerschulische Lernorte sind das ja im weitesten Sinne, diese Erinnerungsorte. Und dann war für mich die Frage, wie kriegt man das eigentlich mit Schule verbunden? Also, wenn zwei Schülerinnen nach dem Unterricht einen Stolperstein putzen gehen, müssen die das irgendwie dokumentieren? Wird das irgendwie anerkannt? Wird das gesehen? Und da gibt's zum Beispiel dann eine rein technische Lösung, eine Firma, ein kleines Start-up aus Berlin, die haben das eigentlich konzipiert für Jugendzentren, dass man sich sozusagen da einloggen kann. Und die Schule das dann mitbekommt, dass Schülerinnen und Schüler da zum Beispiel in einer Schach-AG sind, in einem Jugendzentrum. Und dann war ich so im Gespräch mit denen und die sagten dann plötzlich, ja, man könnte das auch für außerschulische Lernorte machen. Super Idee, lass uns da mal weiter in Kontakt bleiben. Also da passiert was. Und das war das, was ich so als qualitativ sehr, sehr gut empfunden habe.
Ich kann direkt auch mal sagen, was mein absolutes Highlight war. Ich saß mit selbst drauf, aber das Lob bezieht sich natürlich auf meine MitgästInnen. Und zwar war das Katharina Zweig, die über Gefahren von KI gesprochen hat, und Marina Weißband, die im letzten Jahr ja den Didakta-Preis für Demokratie nicht angenommen hat, weil die AfD dort war. Und die dieses Jahr nochmal über ihr Projekt Aula gesprochen hat. Ich habe mit ihr schon über dieses Projekt gesprochen. Hören wir uns nochmal ganz kurz an, was das ist.
Aula ist ein stetiges Beteiligungskonzept für weiterführende Schulen. Wir fangen jetzt auch eine Entwicklung an, Aula in der Grundschule zu etablieren. Und es funktioniert auch außerschulisch. Und was es ist, sind drei Elemente, die wir an eine Aula-Schule geben, die dann ständig und dauerhaft alle ihre Schülerinnen und Schüler verbindlich an Fragen der Schule beteiligt, in bestimmten Rahmen. Es besteht aus drei Elementen. Einerseits haben wir eine Online-Plattform, die hilft, Ideen und Diskussionen zu strukturieren, zu protokollieren und halt auch die ganze Schule daran teilhaben zu lassen. Das ging logistisch früher einfach nicht. Wir können ja nicht regelmäßig einmal die Woche die gesamte Schülerschaft in der Aula versammeln, damit sie über ihre Anliegen sprechen. Aber mithilfe digitaler Werkzeuge geht sowas jetzt. Das zweite Element ist eine didaktische Begleitung, und zwar von einer sogenannten wilden Idee, also aus einer kreativen Brainstorming-Phase heraus, über einen deliberativen Diskussionsprozess, an dessen Ende ein wirklich ausformulierter Projektplan steht. Und da lernen wir auch sowas wie, was ist Minderheitenschutz? Was sind Kompromisse? Wie argumentiere ich? Wie streite ich gut? Wie lerne ich, welche Bedürfnisse ich habe und welche Bedürfnisse andere haben? Es ist also didaktisch begleitet. Und das dritte Element ist ein Vertrag. Der wird geschlossen von der Schulkonferenz. Die sagt, wir tragen alle Ideen mit, die per Aula beschlossen werden, in folgendem Rahmen. Also meistens dürfen sie keine Lehrer feuern, aber sie dürfen meistens zum Beispiel die Hausordnung ändern. Und dieser Vertrag ist wahnsinnig wichtig, damit wir da keine Pseudobeteiligung haben, sondern wirklich die Verbindlichkeit, die dann auch Selbstwirksamkeitserfahrungen macht.
Ich hatte aber das Gefühl, Armin, dass die Didakta weniger politisch war als letztes Jahr, deutlich weniger. Und du hast gerade auch gesagt, das KI-Thema stand über allem. Gab es denn etwas, was wir für die Klassenzimmer uns tatsächlich merken können? Oder ist das gerade noch so ein bisschen Meta oder Ausprobieren? Oder ist es sogar so, dass die ganzen Ad-Techs ja jetzt auch ein bisschen in den Krisenmodus kommen, weil ja gerade auch staatliche technische Plattformen, die Schulen, man kann fast sagen, überschwemmen.
Bevor ich diesen zweiten Punkt ein bisschen mir angucke, würde ich gerne was zu den politischen sagen. Ja, ja, das stimmt. Die Didakta war deutlich weniger politisch als im vergangenen Jahr. Und ehrlicherweise empfinde ich das auch als eine Art Einknicken der Didakta. Die haben ja nach dem Debakel um den AfD-Stand letztes Jahr, dieses Jahr sämtliche politischen Parteien verboten. Und das ist natürlich eine einfache Lösung, aber es ist natürlich keine inhaltliche Lösung, denn damit werden ja auch alle anderen demokratischen Parteien mit der weniger demokratischen oder nicht demokratischen AfD gleichgestellt. Und man sagt einfach gar keine Parteien, wir haben das Problem rausgekegelt. Ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, das ist so altes Lehrerdenken der 70er Jahre. Ich verbiete was und dann gibt es das nicht mehr. Also da hätte ich mir mehr Auseinandersetzung auch gewünscht, auch ein Aufarbeiten dessen, was da im vergangenen Jahr eigentlich in Stuttgart passiert ist und warum das eben auch solche Wellen schlug und warum man das im Vorfeld nicht hat absehen können. Bei den KI-Aspekten, was du angesprochen hast und gerade so die kleineren Gründungen, die sich an neuen Modellen versuchen und dann sagen, plötzlich geht der Staat da rein und macht eine eigene Cloud, macht eine eigene App, macht was Länderübergreifendes und geht in unseren Markt rein. Das habe ich tatsächlich relativ häufig gehört an den Ständen, vor allem der Unternehmen, und zwar nicht nur der kleinen, sondern auch der großen. Da gibt schon eine gewisse Grundverärgerung darüber, dass der Staat, die Länder jetzt in vielen Bereichen, was KI in der Schule angeht, eigene Lösungen aufbauen.
Und ist das für dich nachvollziehbar?
Ich kann das aus wirtschaftlicher Sicht sozusagen verstehen. Ich kann andererseits natürlich auch die Ministerin oder den Minister verstehen, der sagt, wir müssen das doch in unseren eigenen Händen halten. Aber ich glaube, es müsste irgendeinen Zwischenweg geben an dieser Stelle. Denn tatsächlich ist ja, sagen wir mal etwas vorsichtig, mein Vertrauen in staatliche Kompetenz bei technologischen Großprojekten jetzt in der Vergangenheit nicht wahnsinnig unterfüttert worden mit Dutzenden von Erfolgsbeispielen. Ne? Also da hakt es dann schnell und ich glaube, jetzt klinge ich fast wie so ein Liberaler, aber ich glaube, dass da tatsächlich auch man mit dem Markt zusammen und mit den Akteuren auf dem Markt gute weitere Entwicklungen fördern kann. Und das muss nicht alles jedes Bundesland selber machen.
Und das ist deine Didakta-Bilanz?
Ja, es gibt allerdings auch noch zwei. Du hast ja eben gefragt, was mir einfällt als erstes und ein bisschen auch dann gesagt, es dürfte auch was Negatives sein. Also mir sind auch zwei Sachen aufgefallen, über die würde ich zumindest noch kurz gerne reden. Das eine ist, ich habe tatsächlich an mehreren Verlagen Bücher gesehen, Schulbücher,
also an mehreren Verlagsständen, die mir von KI erstellt schienen. Da waren so ganz uninspirierte Karikaturen oder Illustrationen drin. Auch die Texte, da dachte ich manchmal, also das ist sicher eine Spur, der würde ich auch journalistisch nochmal nachgehen und gucken, ob das möglicherweise etwas ist, wo KI in die Schule reinschwappt, wo wir uns noch nicht so richtig Gedanken darüber machen. So, das wäre ein Punkt. Der andere ist tatsächlich, ich muss jetzt hier mal so eine kleine Blechdose hervorholen. Und ich habe diese Blechdose, in der sammle ich pädagogisch schlimme Stempel. Und leider, muss man sagen, ist die Didakta jedes Jahr immer wieder eine Fundgrube dafür. Ich habe jetzt zwei mir neu gekauft.
Ja.
Das eine ist so ein, kann man jetzt ja nicht sehen, aber ich kann es beschreiben, ist so ein runder Smiley, etwa so wie so ein 2-Euro-Stück so groß. Aber die Mundwinkel, die ziehen sich wirklich kilometerweit nach unten gefühlt. Also Grumpy Cat und Merkel zusammen sind nichts dagegen. Und das ist einfach nur dieses wirklich unfassbar abgefuckt guckende Gesicht, was da drauf zu sehen ist. Und der andere, den ich hier habe, ist ein Stempel, da sieht man auch so eine Art Monster irgendwie. Der ist, der guckt auch ganz depressiv, glaube ich. Und da steht drunter mit Ausrufezeichen selbstverständlich, arbeite sauberer. Und ich frage mich wirklich, wer so etwas einem Kind unter dessen Hausaufgaben oder schriftliche Arbeit drunter stempelt. Mann. Also, aber dafür gibt's offenbar auch einen Markt.
Wahrscheinlich jemand, der sich nicht mehr lange im Beruf hält. Und der eine oder andere Hörer wird jetzt merken, das ist schon die Überleitung zum zweiten Thema. Im Schuljahr 2024/25 verließen laut Berechnungen des Bildungsforschers Dieter Dohm in Deutschland möglicherweise rund 75.000 Lehrkräfte den Schuldienst. Rechnet man Versetzung, Elternzeit und Schulwechsel raus, bleiben etwa 5%, die dauerhaft gehen. Doppelt so viele wie eigentlich erwartet. Armin Dohmen spricht von einem Massenexodus. Ist das aus deiner Sicht eine überzogene oder eine treffende Diagnose?
Nee, das ist mittlerweile leider eine weitgehend treffende Diagnose. Dieser Massenexodus, also wir reden so über eine Zahl von ungefähr 10%, manchmal etwas drüber, die jedes Jahr rausgehen. Und das sind eben nicht alles Leute, die in die Pension gehen, sondern oder auch mal das Land wechseln oder vielleicht ins Ausland gehen, sondern das sind eben Menschen, die diesen Beruf verlassen, weil sie an irgendeiner Stelle zu dem Punkt gekommen sind, zu sagen, ich will das nicht mehr. Ich will dieses System in dieser Form, so wie ich persönlich davon gefordert werde, das, was mir zugemutet wird, das will ich so oder kann ich so nicht mehr mitmachen. Und das ist natürlich tatsächlich eine, also wenn es jetzt eben nicht die Pensionierung ist, die der Grund ist, das ist eine krasse Entscheidung. Und wenn das 10% sind, dann sind das einfach zu viele. Auch deshalb, weil wir natürlich ja einen wahnsinnigen Fachkräftemangel haben. Und was mich dann an dieser Stelle ärgert, ist, der erste Punkt, du hast ja gesagt, diese 75.000 ist eine Schätzung. Das liegt daran, weil die Bundesländer nicht in der Lage sind, diese Zahlen zuverlässig zu liefern.
Ich hab's mir gedacht.
Nur ein Teil der Länder kann liefern, aber große Länder zum Beispiel liefern gar nicht. Und dann muss man das eben...
Weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen?
Ja, das ist halt die große Frage. Also das System ist natürlich hinreichend komplex, um immer sagen zu können, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, wir kriegen das in der Statistik nicht hin. Aber... ehrlich, also wenn ich doch einen Fachkräftemangel habe, wenn mir 10% meines Personals jedes Jahr da rausrutschen, dann muss ich doch auch ein Eigeninteresse dran haben, zu erfahren, warum das so ist. Aber das zum Beispiel wird gar nicht erhoben. Also wenn jemand rausgeht, dann wird nicht erhoben, die Person, die Kollegin wechselt von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg und deshalb verliert Nordrhein-Westfalen die in der Statistik. Dabei ist sie aber immer noch im System, das kann ja sein. Oder ob die sagt, Leute, ihr könnt mich mal, ich bin weg und lass Schule Schule sein und mache was ganz anderes. Also da fehlt mir wirklich, also und dann würde ich eher dazu neigen zu sagen, da ist der fehlende Wille da, sich dieses Problem genauer anzugucken und eben auch den Gründen dafür den Ursachen auf den Grund zu gehen, so würde man sagen.
Bevor wir zu den Ursachen kommen und zu der Frage, was sich daraus auch schließen lässt, vielleicht nochmal ganz kurz, ist das ein schulformübergreifendes Phänomen oder weiß man da überhaupt was drüber? Die Gymnasien, da bleiben sie eher, weiß nicht, bei integrierten Gesamtschulen eher weniger oder wie auch immer?
Also ich habe dazu nichts gefunden tatsächlich an belastbaren Zahlen. Es gibt immer mal wieder so kleinere regionale Erhebungen, manchmal auch ein bisschen qualitative Sachen. Da kommt schon raus, dass dann häufig eben, sagen wir, die Arbeitszufriedenheit an Grundschulen höher ist von der Arbeit her, aber geringer von der Bezahlung und dass sich das an weiterführenden Schulen rumdreht. Aber das ist nicht wirklich belastbar in dieser Form. Das ist jetzt eher so eine halb aus dem Bauch raus zusammengereimte These.
Wenn wir schon beim Bauch bleiben, das ist ja anekdotisch, aber als wir über Teilzeit gesprochen haben und letzten Endes ist das komplette Rausgehen ja, wenn man so möchte,
die Vollteilzeit.
Die Vollteilzeit, genau. Da schrieb auf Spotify jemand, und übrigens schreibt gerne, kommentiert gerne auf Spotify, das ist immer interessant, weil auch gerade bei diesen Folgen Armin und ich das ja auch aufgreifen können. Jedenfalls schrieb da jemand: Nun ja, ich bin von der Wirtschaft TM in die Schule gewechselt und ich find's hier deutlich angenehmer. Ich höre aber auch andersrum oft Leute, die aus der Wirtschaft in die Schulen gehen und sagen, boah, war das noch eine gute Zeit, als ich um 5 Uhr nach Hause gegangen bin und dann war ich auch wirklich fertig. Ne, weil gerade bei Lehrkräften ist ja oft so, dann kann eben noch die Mail kommen oder das Elterngespräch oder wie auch immer. Also wir haben es hier mit einem Job zu tun, bei dem regelmäßig über 40 Stunden pro Woche gearbeitet wird und bei dem ein Teil sogar über 48 Stunden arbeitet. Ja. Wo siehst du die Wahrheit?
Ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, wie ich mich in dieser Position definiere. Also wie ich mich als Lehrkraft definiere. Sehe ich mich als in erster Linie als Fachvermittler, Fachvermittlerin und leide dann darunter, dass ich gar nicht so viel Zeit habe zum Vermitteln und zum Unterrichten, weil ich irgendwie 60% meiner Arbeitszeit mit Dokumentation, Elternkontakten, Aufarbeitung, keine Ahnung, Förderplanentwicklung und sonst was beschäftigt bin oder administrativen Sachen. Also das könnte ja so eine Divergenz sein, die da auftritt. Es könnte aber natürlich auch sein, dass es eine ist, die sagt, ich gehe eigentlich in diesem Beruf auf, aber mir fehlt völlig die Anerkennung dafür. Also finanziell durch meinen Dienstherrn. Das reicht nicht aus. In der öffentlichen Debatte, vielleicht auch in der Schule selbst oder im Umfeld oder in der Schulaufsicht, die packen uns da mehr und mehr Arbeit drauf. In der Gesellschaft, die packen uns mehr und mehr Aufgaben drauf und wir sollen das alles lösen. Das macht, ist eigentlich mein Traumberuf, aber das ist ja eine ganz andere Begründung. Und ich glaube, dass das so ein Konglomerat aus solchen Ideen oder ja, so ein Konglomerat unterschiedlicher Selbstbilder in diesem Beruf ist und die letztlich, glaube ich, gibt es, egal mit welcher Haltung man dann da rangeht und mit welchem Selbstbild, gibt es in dem System leider sehr, sehr viele Reibungspunkte, die dann eben dazu führen, dass ich mich da tatsächlich nicht wohlfühle oder so, ne?
Es gibt ja Beispiele und eins davon ist auch im Spiegelartikel, wo wir über das Thema auch gestolpert sind, wie Kolleginnen und Kollegen ein anderes Arbeitsumfeld haben und dann eben viel weniger die Schulen verlassen. Michael Palesche hat in seiner Schule Hierarchien reduziert und Arbeitszeiten flexibilisiert. Wir haben hier in Die Schule brennt schon mal darüber gesprochen, was das jetzt konkret für die Schulentwicklung bedeutet. Hören wir mal ganz kurz rein.
Viele haben die eine interessante Erwartungen. Also wie sieht so eine Schule aus? Ja. Das schönste Kompliment, das Gäste bei uns formulieren, ist, wenn sie irgendwann sagen, das sieht gar nicht aus wie Schule. Das finde ich immer am schönsten. Da sage ich, wie sieht denn Schule eigentlich aus? Und du wirst auch bei unserer Schule Phasen finden, die wie eine klassische Schule, so wie wir sie in unseren Köpfen und vielleicht als Kind und Jugendliche erlebt haben, auch hast. Du hast natürlich auch Phasen, in denen frontal ein guter Input stattfindet. Du wirst aber auch Phasen finden, in denen Schülerinnen und Schüler eigenständig im Gang, im Flur oder wo auch immer auf dem Campus lernen, an ihren eigenen Lernmaterialien. Du wirst Momente erleben an unserer Schule, bei denen Schülerinnen und Schüler einem Kollegen oder einer Kollegin mit externen Partnern, zum Beispiel einen Imker, wir haben also jede Woche einen Imker bei uns in der Schule, gemeinsam gerade eine Lernsequenz durchführen und einen Acker bepflanzen, den wir angelegt haben, um dort zu arbeiten, dort lernen, dokumentieren in Form von Portfolioarbeit und. Was du aber definitiv merken wirst, und ich glaube, das ist das, was ganz, ganz viele rückmelden. Sie merken, wenn sie in unsere Schule kommen, dass da eine scheinbar andere Haltung ist als an vielen anderen Schulen vielleicht. Also eine Haltung der Offenheit. Also es ist spürbar, die Schule ist offen. Sie ist ein Ort, der einlädt, mitzugestalten, der Menschen von außen in die Schule holt, der sie einlädt, mitzugestalten, aber ein Ort, der natürlich innerhalb der Schule auch schon geöffnet ist. Also wo wir wirklich die einzelnen Möglichkeiten des Schulcampuses, des Geländes nutzen, um zu arbeiten. Und das ist sicherlich was, was viele überrascht.
Armin, ich habe immer so einen Widerspruch. Mhm. Auf der einen Seite merkt man, es geht ja. Jetzt könnte man hingehen und sagen, schaut, es geht. Ja, wir sprechen in Die Schule brennt darüber. Mein kleiner Bogen zur Didakta, da haben wirklich ganz viele Leute mich auf den Podcast angesprochen und dass das für sie so eine Art Fortbildung to go ist. Und gleichzeitig macht man es ja der Verwaltungsstruktur auch ein bisschen einfach, dann zu sagen, na guck doch mal, die Schule schafft's doch auch, macht ihr doch einfach. Lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Braucht es beides? Braucht es sozusagen den Mut, auch an Schulen Konzepte zu verändern, so dass die Lehrkräfte dort gerne hingehen und gleichzeitig verwaltungstechnische Änderungen? Oder gibt es hier aus deiner Sicht eine Position, der oder die größere Verantwortung hat?
Also es gibt natürlich formal die größere Verantwortung in den Ministerien oder bei den Schulaufsichten, wenn man noch eine Ebene drunter geht. Aber ich glaube, das ist eines der Probleme oder eine der Ursachen für die vielen Probleme, die wir heute haben, dass einfach viel zu lange gedacht wurde, Schule lässt sich von oben steuern. Also man kann was verordnen, ein Ministerium denkt sich was aus, es gibt's weiter an die Schulaufsichten, die schreiben irgendwie einen Erlass oder der Erlass wird weitergereicht aus dem Ministerium und das war's dann und dann passiert das auch so. Und dazu sind Schulen einfach zu individuelle, organische Wesen, würde ich mal sagen. Die brauchen eben auch die Möglichkeit, selber etwas zu entwickeln. Das erfordert natürlich eine starke Schulleitung und auch eine Schulleitung mit Visionen und Ideen, die nicht nur verwaltet, sondern sich eben dieser Führungsposition bewusst ist, in der sie ist. Und von daher würde ich sagen, also primär kann vor allem Schulleitung vor Ort etwas verändern. Das wäre der größere Hebel. Und ich glaube, wenn man Michael Palesche anguckt oder eben auch sich die Alemannenschule in Wutersching oder andere Schulen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, da kann man, glaube ich, einfach querbeet durchgehen. Das sind eigentlich immer Schulleitungen und Kollegien, die gemeinsam sagen, so geht's nicht weiter, wir ändern jetzt was. Und dann schaffen sie es. Und insofern, ja, das geht. Aber es taugt andererseits auch nicht so richtig als Beispiel für andere, als Blaupause oder als Rezept, weil die Situation dann eben an jeder Schule dann doch wieder ein bisschen anders ist. Und das macht's halt so komplex und schwierig, glaube ich.
Aber wenn wir da mal systemisch an diese eine Rolle rangehen, okay, ich muss jetzt sehr versuchen, sensibel zu sein. Die Wege zur Schulleitung sind, zumindest was mir bekannt ist, nicht zwangsläufig verbunden mit dem, was Schulleitung dann wirklich zu leisten hat. Also, du hast von Visionen gesprochen, von Personalführung, von Mut zur Veränderung. Und das sind ja alles Dinge, die erstmal den Schulleitungen, sage ich einfach mal so, nicht mit in die Wiege gelegt werden zumindest. Viele werden ja Schulleitung über zum Beispiel Stundenplanung. Was ich ja in allen Ehren halte, ich könnte das gar nicht, aber was jetzt natürlich sozusagen eher eine technische Aufgabe ist. Anders gefragt, müsste dieser Weg hin zur Schulleitung dann nicht von der höheren Ebene anders definiert werden?
Ja, man müsste sich vor allem auf diesen höheren Ebenen, dort wo darüber entschieden wird, wer Schulleitung wird, mal darüber Gedanken machen, was man denn eigentlich in dieser Position erreichen will oder wofür diese Position gut sein soll, was das Ziel und die Aufgabe von Schulleitung ist. Und ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, ja, Stundenplan stecken ist eine wahnsinnig, also nervige Aufgabe, macht vielleicht dem einen Spaß und der anderen nicht. Und das kann aber nicht die Qualifikation für Schulleitung sein, denn das ist eine reine, man verwaltet ein Problem weg. Das ist es ja, was man in dieser Situation tut. Das muss auch gelöst werden, dieses Problem. Klammer auf, dafür gab es uns auf der Didakta auch KI-gestützte Programme, die dann das machten. Das war schon sehr beeindruckend zu sehen, wenn die da für so ein fiktives 180er-Kollegium wirklich in ein paar Minuten einen Stundenplan mit ungefähr 90 Individualwünschen kombinierten. Das war schon wirklich stark, Klammer zu. Aber das kann natürlich, das Stecken von Stundentafeln kann natürlich nicht die Qualifikation ersetzen und dann haben wir wieder diesen Föderalismus. Und ich glaube, so gerade diese Frage, wie Schule geführt wird, da wissen wir eigentlich noch viel zu wenig drüber. Also ich weiß, dass es in Österreich an der PH in Linz gibt's ein Forschungsprojekt dazu, wo sich mehrere Menschen in eigenen Forschungsrunden jeweils damit beschäftigen. Wie kann so Führung aussehen? Wie sieht auch Steuerung eben in gewisser Weise von außen durch ein Ministerium, durch eine Schulaufsicht aus? Was muss von innen kommen? Aber das sind alles Bereiche, die haben wirklich, man muss leider sagen, jahrzehntelang, wenn nicht jahrhundertelang brachgelegen im deutschen Schulsystem. Und das kommt so gerade erst, dass man darüber wirklich richtig auch strukturiert und auch ein bisschen kreativ nachdenkt und nicht nur in der Frage, wie machen wir die Schulleitung so mächtig, dass sie einfach sagen kann, so ist es und dann ist es auch so.
So, an dieser Stelle ist mir nochmal eine Sache wichtig, nicht, dass wir die bösen Mails bekommen. Es gibt natürlich auch fantastische Schulleitungen. Übrigens hatte ich hier auch welche im Podcast. Ich habe mit Anna Fröhlich gesprochen. Jan-Martin Klinge ist Teil des erweiterten Schulleitungsteams. Und das sind, also wir können nicht sagen, es gibt entweder eine Schulpreisschule oder ihr könnt es nicht. Aber dennoch ist ja wichtig, darüber nachzudenken, wo die größten Hebel sind. Und ich war lange der Auffassung, dass Schulen sich auch verändern können, eben auch in Bezug auf Gesunderhaltung der Lehrkräfte, indem sie sozusagen sich selber auf den Weg machen oder so. Mittlerweile glaube ich, ohne die Schulleitung geht gar nichts. Wenn die Schulleitung das nicht will, dann geht es einfach nicht. Deshalb ist die Schulleitung wirklich ein ganz neuralgischer Punkt und deshalb ist es eben so wichtig, auch darüber zu sprechen, ohne zu sagen, Stundenplanung ist irgendwie nicht wichtig oder so. Genau, ich denke, das ist auch klar, aber hier an der Stelle nochmal an alle, die vielleicht sonst jetzt hier in den Tisch beißen würden.
Ja, ich finde das einen extrem wichtigen Punkt. Also Schulleitung wurde ja sehr, sehr, sehr lange, wirklich jahrhundertelang eigentlich belohnt, wenn sie dafür sorgt, dass Probleme nach oben hin in der Hierarchie nicht weiter sichtbar sind. Also das war eigentlich der Erfolgsgrad für Schulleitung. Und dass darüber diskutiert wird, dass Schulleitung eben auch sowas wie eine Profilbildung an einer Schule, sowas wie eine Konzeptentwicklung unterstützen kann, dass da auch durchaus so eine Eigendynamik an Schule entstehen kann, die eben mit der Individualität dieser Organisation vor Ort zu tun hat, das ist ja ein relativ junger Gedanke und noch relativ neu. Und das ist tatsächlich auch noch nicht an jeder Schule so zu spüren, ne? Und da glaube ich, da ist wirklich so ein Punkt, da kann Schulleitung was verändern. Und das sind übrigens auch nicht nur formale Sachen, die verändern können. Es geht auch so um so Soft-Faktoren, so nenne ich das jetzt mal, obwohl ich die wirklich eigentlich viel wichtiger finde als manche harte Faktoren. Sowas wie Wellbeing. Fühle ich mich da eigentlich wohl? Arbeite ich da gerne? Wir hatten ja jetzt am Dienstag gerade das Deutsche Schulbarometer von der Bosch-Stiftung. Ja. Wieder Zahlen, die beruhten in dem Fall auf Umfragen unter Schülerinnen und Schülern. Zum ersten Mal seit Corona geht das Wohlbefinden, geht zurück wieder und die psychische Belastung steigt weiter an. Also es war seit Corona, wurde es langsam wieder besser und jetzt der Knick wieder nach oben in 2025. Und das ist ja nicht nur was Schülerinnen und Schüler so empfinden, das geht ja Lehrkräften ganz genauso. Also da sind wir dann auch wieder bei einem der Punkte, wo ich glaube, das ist eben ein Aspekt, den muss man im Blick halten, wenn es einem darum geht, die Aussteigerquoten, die Dropoutquoten im Lehramt zu verringern.
Und dass wir das müssen, ist, denke ich mal, jedem klar. Armin, bevor ich eine Schleife drum mache, was glaubst du, spielt in ungefähr einem Monat eine Rolle?
Die Frage diskutieren wir ja jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Und tatsächlich finde ich das...
Ich finde es einfach interessant, ob du eine Prognose hast.
Nee, ich finde es auch interessant und ich finde es dieses Mal wirklich schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so etwas wie Mut oder eben nicht vorhandener Mut bei Ländern eine aktive Schulpolitik zu machen, eine Rolle spielen könnte. wir haben ja zwei Landtagswahlen dann in 4 Wochen hinter uns und eben auch schon Koalitionsverhandlungen, die dann zumindest begonnen haben werden, vielleicht sogar schon abgeschlossen sind. Und ich glaube, dass sowohl Rheinland-Pfalz als auch Baden-Württemberg die Besetzung der Kultusministerien, das spielt schon eine Rolle. Gerade Baden-Württemberg als sehr, sehr großes Bundesland und eben Rheinland-Pfalz auch. Und ja, also da, glaube ich, kann man schon noch mal genauer hingucken, wie groß vielleicht auch die Gestaltungsmacht solcher Ministerinnen und Minister ist oder ob das letztlich wieder zum, also das Thema Schule und Bildungspolitik wieder zum politischen Verschiebebahnhof wird oder zur Verschiebemasse, die dann so in den Koalitionsverhandlungen ganz am Schluss eben auch noch irgendwie verteilt wird.
Zur Not müssen wir wieder über Smartphone-Verbote reden. Ich habe jetzt schon...
Ah, das ist ein super Thema.
Sachsen erweitert sein Verbot bis zur 8. Klasse.
Genau.
Nun ja, die Didakta zeigt jedes Jahr viele Ideen für Schule, neue Tools, Konzepte und Debatten. Gleichzeitig zeigt die Realität vieler Lehrkräfte, dass Innovation alleine nicht reicht, wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Darüber sprach ich mit Spiegelredakteur Armin Himmelrath. Lieber Armin, schön, dass du wieder dabei warst.
Danke dir, Bob. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.